Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Corona-Situation in Deutschland sei insgesamt sehr ernst geworden, so RKI-Präsident Lothar Wieler heute Vormittag. Es müsse damit gerechnet werden, dass sich das Virus in einigen Regionen stark und auch unkontrolliert ausbreiten könne. Auf die Frage nach einer Anhebung des Inzidenzwertes von derzeit 50 pro 100.000 Einwohner antwortete Wieler:
Ich halte nichts von Anpassung von Grenzwerten. Wenn Sie irgendwo Hochwasser haben, dann tun Sie ja nicht auch plötzlich die Hochwassermarke höher. Ihre Dämme haben nur eine gewisse Höhe. Wir sollten uns schon an diesen Werten weiter halten, weil die unsere Maßnahmen wirklich stark beeinflussen. Und wenn es dann drüber geht, müssen wir eben versuchen, stärker dagegen zu arbeiten. Aber dadurch, dass man Grenzwert anpasst, vermindert man ja nicht die Problematik.
Mehr zu den Haupt- und Hintergründen der steigenden Infektionszahlen gleich. Wir stellen außerdem Helga vor, ein Astronautendummy, das um den Mond fliegen soll, und blicken auf den Fund einer Gemsenmumie in Südtirol. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Deutschland ist Risikogebiet. In den vergangenen Wochen haben sich pro 100.000 Einwohner mehr als 56 Personen infiziert. Heute nun vermeldet das Robert-Koch-Institut mit 11.287 positiven Corona-Tests auch einen neuen Höchstwert. Die Epidemie breitet sich auch hierzulande wieder exponentiell aus. Heute Morgen nun hat RKI-Präsident Lothar Wieler auf einer Pressekonferenz die Lage eingeschätzt. Volkert Wildermuth, unser Fachautor in Berlin, hat online-mäßig zugehört. Volkert, wie besorgt ist das Robert-Koch-Institut?
Ja, ziemlich besorgt. Wenn man sich diese Karten auf dem RKI-Dashboard anguckt, dann sieht man, im August, da waren die meisten Kreise blassgelb. Im September gab es dann mehr Orange und auch ein paar rote Flecken. Heute dominiert Orange noch mehr Rot und Dunkelrot. Es gibt gerade mal einen einzigen Kreis, der in der vergangenen Woche überhaupt keine Neuinfektionen gemeldet hat. Das ist der Wittmund-Landkreis in Niedersachsen. Dagegen gibt es 30 Kreise und Städte. Da liegt die 7-Tage-Inzidenz über 100. Im Berchtesgadener Land und hier in Berlin-Neukölln sind es über 200. Also das Virus ist praktisch überall aktiv. Es kann in der Stadt und auch auf dem platten Land für Ausbrüche sorgen.
Die Zahl der positiven Testergebnisse und die Zahlen der Infizierten, die schlagen aber aktuell noch nicht so deutlich auf das Geschehen in den Krankenhäusern durch. Die Frage, machen wir uns zu viel Sorgen?
Ja, das ist ja erstmal eine erfreuliche Nachricht. Die meisten Infektionen verlaufen nach wie vor milde. Und das liegt daran, dass sich eher junge Menschen anstecken. Aber, so sagt Lothar Wieler, der Robert-Koch-Institutspräsident, inzwischen steigen auch die Infektionsraten bei den älteren Menschen, zwar besonders steil. Und es kommt auch wieder zu Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen. Die sind gemessen am Frühjahr noch ziemlich selten. Inzwischen greifen offenbar die Hygienekonzepte und auch diese Antigen-Schnelltests, die sollen ja breit in den Heimen eingesetzt werden. Die sollen einen zusätzlichen Schutzschirm einziehen. Aber ganz klar, Covid-19, das Risiko ist eine Frage des Alters. Die jungen, positiv Getesteten reichen das Virus langsam weiter an die Eltern, die Großeltern. Und das heißt, schwere Verläufe werden zunehmen. Heute liegen doppelt so viele Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen wie noch vor 2 Wochen. Und auch die Zahl der Toten nimmt zu. Lothar Wieler hat darauf hingewiesen, dass die Jungen auch nicht völlig gefeit gegen dieses Virus sind. Sie können schwere Lungenentzündungen entwickeln und auch diese Spätfolgen der Infektion, das Long-Covid, das kann sogar bei milden Verläufen auftreten.
Wenn man nun aktiv gegensteuern will, dann muss man wissen, wo genau stecken sich die Menschen überhaupt an. Gibt es dazu neue Daten?
Ja, das Robert-Koch-Institut hat sich die Ausbrüche mit 5 oder mehr Infizierten angesehen und da sieht man wichtige Veränderungen im Frühjahr. Da haben die Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen dominiert. Das ist, wie gesagt, zurückgegangen. Im Sommer waren es die Arbeitsplätze, Stichwort fleischverarbeitende Industrie Tönnies. Aber heute, wenn man sich den Herbst anschaut, dann ist der Großteil der Ausbrüche in privaten Haushalten zu finden. Lothar Wieler sagt, das ist das Zusammensein mit Freunden, der Geburtstag, die Hochzeit. Man sitzt zusammen, spricht, lacht, singt vielleicht. Das sind Bekannte, die Familie, da will man keinen Abstand halten. Und genau das verschafft dem Virus Chancen. Hotspot-Wohnzimmer, könnte man sagen. Und hier kann der Staat nur bedingt gegensteuern mit den Obergrenzen für Feiern im privaten und öffentlichen Raum. Es kommt einfach auf uns alle an mit den altbekannten Empfehlungen. Abstand halten, Maske tragen, Hygiene lüften.
Wenn sich die Epidemie in Deutschland und weiter ausbreitet, die Zahlen steigen, haben wir dann überhaupt noch neue Möglichkeiten gegenzusteuern, also frische Pfeile im Köcher quasi?
Ja, was die ganz neuen Ansätze betrifft, da sind wir ziemlich am Ende der Fahnenstange, wenn man jetzt einen kompletten Lockdown ausschließt. Wobei, das ist ja in einigen europäischen Ländern schon Realität. Aber, so Lothar Wieler, es kommt weniger darauf an, immer neue Dinge auszuprobieren, als die bestehenden konsequent umzusetzen. Der Werkzeugkasten ist ja da. Die AHA-Regeln, die Kontaktverfolgung, die Hygienekonzepte in den Heimen, eine gut organisierte Therapie in den Krankenhäusern. Lothar Wieler sagt, es muss nicht so sein, dass wir in 5 Wochen dastehen wie die Nachbarstaaten. Jetzt aber, es kann eben sein. Und damit das nicht geschieht, sagt er, müssen wir uns alle anstrengen. Und das bedeutet für die Politik weniger nach neuen Maßnahmen suchen, sondern vor allem Gesundheitsämter mit Personal ausstatten und uns für uns alle die AHA-Regeln umsetzen.
SARS-CoV-2, die Situation ist ernst, aber noch nicht hoffnungslos. So heute auf einer Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts. Und die Ergebnisse hat mein Kollege Volkert Wildermuth zusammengefasst. Noch ungefähr ein Jahr ist es hin, bis die USA erstmals ihre neue Riesenrakete ins All schießen wollen, das Space Launch System. Oben auf ihrer Spitze wird dann die Orion-Mannschaftskapsel sitzen. Beim Jungfernflug jedoch wird noch keine Besatzung aus Fleisch und Blut auf den Sitzen Platz nehmen. Stattdessen soll ein deutsches Phantom namens Helga einmal um den Mond herumfliegen. Details dieser Mission von Guido Meyer.
Wir sind hier am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Abteilung Strahlenbiologie. Diese Abteilung beschäftigt sich damit, herauszufinden, wie gefährlich die Weltraumstrahlung für Langzeitaufenthalte des Menschen im Weltraum ist.
Der Strahlenbiologe Thomas Berger steht in der Mitte des Raumes. Auf einem Tisch vor ihm, verborgen unter einem großen beigen Tuch, zeichnen sich die Umrisse von 2 menschlichen Körpern ab.
Vor uns liegen 2 Terminus Technicus anthropomorphe Phantome, also dem Menschen nachempfundene weibliche Phantome.
Thomas Berger entfernt das beige Tuch. 2 Torsos kommen zum Vorschein. Kopf, Oberkörper und Teil eines Unterleibs. Keine Beine.
Das eine Phantom, das Sie hier rechts sehen, ist die Helga. Und das zweite Phantom, der Zwilling von der Helga, ist Zoha.
Helga kommt, wie der Name erahnen lässt, aus Deutschland. Zoha haben Weltraumwissenschaftler in Israel gebaut. Die beiden Puppen sind zusammengesetzt aus 38 Scheiben.
Die Phantome sind aufgebaut aus Kunststoff. Dieser Kunststoff, den kann man in unterschiedlichen Dichten zusammensetzen. So, das heißt, wir haben 5 bis 6 unterschiedliche Kunststoffarten, die ja dem Knochen entsprechen, der Gehirnmasse hier, dem Gewebe bzw. auch der Lunge. Um zu gewährleisten, dass die Wechselwirkung von einfallender Strahlung mit diesem Kunststoff der Wechselwirkung im menschlichen Gewebe entspricht.
Hinzu kommen Sensoren, die die beiden Kunststoffkörper bedecken. Denn Helga und Zoha sind technisch für die Reise ins All gerüstet.
Das Grundlegende, was wir machen wollen, das ist die Fragestellung, wie groß ist das Strahlenrisiko im freien Weltraum? Deswegen wird die Helga auch mit 1000 Strahlungsmessgeräten ausgestattet, um am Ende der Mission sozusagen eine dreidimensionale Strahlenkarte der Helga darzustellen und daraus das Strahlenrisiko zum Flug zum Mond festzustellen.
Denn Helga soll einmal um den Mond herumfliegen. Dabei wird sie sich weiter hinter den Mond und damit tiefer in den Weltraum hinauswagen, als sich je ein Mensch von der Erde entfernt hat. Die kosmische Strahlung stellt hier ein Risiko für jeden Astronauten dar und auch für jede Astronautin.
Wir haben das Thema Frauen im Weltraum ja auch aufgegriffen, weil wir Frauen einfach besser noch erforschen müssen in dem Zusammenhang und eben auch ein Unterschied einfach besteht zwischen Männern und Frauen.
Denn von Männern sind diese Daten teilweise bekannt. Alle US-Amerikaner, die in den 60er und 70er Jahren zum Mond geflogen sind, waren männlich. Aber noch nie ist eine Astronautin weiter ins All geflogen als bis in die Erdumlaufbahn. Friederike Wütscher vom Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin zeigt auf die beiden Dummies, die vor ihr liegen.
Sie sind beide genau gleich. Es sind eben Zwillinge, tatsächlich weibliche Zwillinge von der Physiognomie her. Und Zoha hat eine Strahlenschutzweste an, mehr nicht. Das ist der Unterschied.
Das erklärt denn auch, warum die Kölner Strahlenbiologen sich für 2 Raumfahrerinnen entschieden haben.
Weil sie vergleichbar sein müssen natürlich. Wir müssen 2 Frauen nehmen, damit sie genau gleich sind und wir eben den Unterschied des Tragens der Weste darstellen können.
Die schwarze, schwere Strahlenschutzweste soll einen der beiden Dummies, nämlich Zoha, von den hochenergetischen Teilchen im Weltraum schützen. Dem anderen, Helga, bleiben nur die Wände des Raumschiffs als Schutz vor den Elektronen, Protonen und Ionen des Alls.
Der Anteil der Frauen steigt ja im Weltraum aus Astronautinnen. Der Grund auch, warum wir diesmal weibliche Phantome genommen haben, ist, dass Frauen, was die Strahlenempfindlichkeit anbelangt, ein höheres Risiko haben als Männer. Das hängt damit zusammen, dass wir eine höhere Inzidenzrate von Brustkrebs haben bei Frauen auch andere Krebsarten. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir zwei weibliche Phantome fliegen werden. Man könnte das dann auch auf Männer übertragen.
Gemäß US-Präsident Trump soll 2024 die erste Amerikanerin auf dem Mond stehen. Was dabei auf sie zukommt, das sollen Helga und Zohar im kommenden Jahr schon mal durchspielen.
In dem Sinne ist es das größte strahlenphysikalische Experiment, das jemals den Erdorbit verlassen hat.
Einmal Mond und zurück. Deutschland schickt den Weltraum-Dummy Helga auf die Reise. Das war ein Beitrag von Guido Meyer. Damit das Internet funktioniert, müssen Domainnamen und IP-Adressen weltweit eindeutig geregelt sein. Geregelt wird dies durch die 1998 gegründete Non-Profit-Organisation ICANN. Und die hielt in dieser Woche ihre 69. Generalversammlung nicht wie geplant in Hamburg, sondern virtuell im Netz ab. Unser IT-Fachautor Peter Welchering hat das Treffen der Internetverwaltung, die heute zu Ende geht, verfolgt. Peter, hat die Relevanz dieser Generalversammlung durch die Verlagerung ins Virtuelle irgendwie gelitten?
Die Diskussion am Rande, die haben gelitten, zweifelsohne. Aber die Relevanz der getroffenen Beschlüsse und somit auch der Generalversammlung, nee, die war genauso groß wie bei einer Präsenzveranstaltung. Es ging ja auch um eine sehr wichtige Frage, nämlich, wie weit soll die europäische Datenschutzgrundverordnung im Internet gelten? Und diese Diskussion, die ist jetzt 2 Jahre unglaublich intensiv, teilweise leidenschaftlich geführt worden. Und mit dieser ICANN-Generalversammlung ist die Frage beantwortet. Es ist entschieden. Die Datenschutzgrundverordnung gilt sehr weitgehend.
Sie haben gesagt, eine 2-jährige Diskussion, ein Diskussionsprozess, der natürlich spannend war. Was ist in diesen 2 Jahren passiert?
Also ab Mai 2018, da musste ja die Europäische Datenschutzgrundverordnung umgesetzt werden. Und das hat das ICANN Board, sozusagen das oberste Gremium der Internetverwaltung, auch getan. Die haben gesagt, davor können wir uns nicht drücken. Und dann haben die viele Internetverfahren sehr schnell angepasst an die Datenschutzgrundverordnung. Vor allen Dingen ist dabei die sogenannte Whois-Datenbank völlig verändert worden. Also die Suche nach Inhabern von Internetdomains, die mit all ihren Daten in der Whois-Datenbank stehen. Die war nämlich bis Mitte 2018 für jeden einsehbar. Das ist massiv geändert worden und das sorgte natürlich für massive Kritik.
Nun, wenn die einsehbar ist, was konnte ich da herauslesen? Welche Daten standen in dieser Whois-Datenbank?
Ja, sowas wie Name und Adresse des Domaininhabers, Abrechnungsdaten, denn so eine Domain muss ja in der Regel jährlich bezahlt werden. Der Name des Administrators und Mailadresse, Telefonnummer, teilweise übrigens Fax noch immer. Ne? Insgesamt 70 Angaben und das war natürlich eine Fundgrube für Sicherheitsbehörden, für Rechtsanwälte, für Journalisten, aber auch für Datenhändler. Und über die Angaben in der Whois-Datenbank sind dann auch beispielsweise Hochstapler enttarnt worden, Absender von Hassbotschaften ausfindig gemacht worden, sind aber auch Informanten identifiziert worden und da haben eben Datenhändler ihren Rohstoff bezogen. Und spätestens mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung war eben klar, dass das so nicht mehr weitergehen kann.
Und wie sehen die jetzigen Regelungen für den Umgang mit dieser Whois-Datenbank im Detail aus?
Also ich erfahre dort den Namen des Registrars, desjenigen also, der die Domain sozusagen verkauft hat. Alle anderen Daten kann der Domaininhaber sperren. Er kann auch seinen Namen öffentlich machen, aber vielmehr dann eben nicht mehr. Will ich dann mehr über den Domaininhaber wissen, muss ich Kontakt mit dem Registrar aufnehmen. Das ist die Vorgehensweise, die das Board 2018 in Kraft gesetzt hat. Die ist jetzt im Wesentlichen bestätigt worden. Die wird noch weiterentwickelt. Beispielsweise wird an einem zentralen Auskunftsverfahren gearbeitet, das die Registrare dann auch eng mit einbezieht. Eine Sicherheitsbehörde, die sich dann da einmal akkreditiert hat. Rechteinhaber, aber auch Journalisten, die könnten dann etwa standardisierte Anfragen abschicken und erhalten dann eine Auskunft. Das wäre also durch diese Standardisierung ein Stückchen schneller, als das heute funktioniert.
Das heißt also, jeder, der eine Abfrage startet, Sicherheitsbehörde, Journalist oder Einzelantrag, der muss dort einen Antrag stellen, eine Einzelfrage stellen.
Im Augenblick ist das so genau und die muss jedes Mal begründet werden. Also der Journalist, der muss sagen, an welcher Recherche sitze ich. Die Sicherheitsbehörde muss sagen, was für ein Ermittlungsverfahren läuft da. Der Rechteinhaber muss sagen, beispielsweise, ob er einen Urheberrechtsverstoß oder Ähnliches verfolgt. Und das ist nun tatsächlich neu geregelt worden, so dass ein Verfahren angestrebt werden kann, bei dem jetzt die Generalversammlung festgelegt hat, wir können das dann automatisieren. Und da haben natürlich beispielsweise die Strafverfolgungsbehörden wie das FBI gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen viel mehr wissen. Übrigens, als Treppenwitz der Geschichte muss dabei gelten, dass ausgerechnet Vertreter des Europarates in Straßburg auf der ICANN-Generalversammlung einen weitgehenderen Zugriff für Strafverfolgungsbehörden auf die Whois-Datenbank gefordert haben.
Und das heißt jetzt, die Europäische Datenschutzgrundverordnung gilt weltweit ab sofort?
Ja, das ist tatsächlich das Wesentliche Ergebnis, das ist eine ganz wichtige Bestätigung für Bundesstaaten wie Kalifornien, die ein ähnlich scharfes Datenschutzreglement wie in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen einführen wollen. Das heißt aber auch für die Datenschutzaktivisten in den USA, in Asien, wir können darauf aufbauen.
Peter Wächering von der 69. Generalversammlung der Internetverwaltung ICANN und die Frage der europäischen Datenschutzgrundverordnung, die jetzt weltweit gilt. 1991 entdeckten Spaziergänger in den Ötztaler Alpen auf über 3000 Meter Höhe eine menschliche Mumie, die schließlich als Jahrhundertfund unter dem Spitznamen Ötzi bekannt wurde. Nun wiederholt sich offenbar, wenn auch im Kleinen, die Geschichte. Die Alpengletscher haben einen weiteren alten Mumienfund preisgegeben. Michael Stang mit den Einzelheiten.
Im September 2019 machte sich Hermann Oberlechner wie üblich auf eine seiner Bergtouren in Südtirol. Nach 6 Stunden Fußmarsch stieß der Jäger im Gletscher auf etwas Ungewöhnliches, erzählt Albert Zink, Leiter des Instituts für Mumienforschung der Eurag Research in Bozen.
Ja, der Herr Oberlechner ist ein Jäger und ein begeisterter Bergwanderer und hat bei einer seiner Naturen im Ahrntal, so im Norden Südtirols, ist er eben auf eine verendete Gämse gestoßen. Und er hat sich natürlich da gewundert, dass eben da auf über 3000 Metern eine Gämse lag. Und ihm ist auch gleich aufgefallen, dass die nicht aussah wie eine frisch verendete Gämse. Das hätte er erkannt als Jäger.
Der Fund wurde gemeldet und die behördlichen Gänge nahmen ihren Lauf. Die Abteilung für Denkmalpflege bat schließlich die Mumienexperten um Albert Zink, sich das Tier einmal vor Ort anzusehen, von dem weiter nicht klar war, wie alt es überhaupt ist. Denn das Alter kann man einer Mumie, egal ob Mensch oder Tier, nur bedingt ansehen. Der Mumifizierungsprozess ist schnell abgeschlossen und daher kann so ein mumifizierter Körper nur wenige Jahre alt sein, aber eben auch 5300 Jahre wie Ötzi.
Wir haben dann vor Ort eine Probe entnommen von der Gämse für eine Datierung, eine Radiokarbondatierung. Und dabei hat sich herausgestellt, dass die Mumie etwa 400 Jahre alt ist. Und damit für uns auch interessant, weil es eben eine schon etwas ältere Tiermumie ist.
Die Forschenden entschieden, dass die Mumie sorgfältig geborgen und nach Bozen gebracht werden sollte. So kam es auch, und zwar mit Hilfe des italienischen Militärs, das den Transport mit einem Hubschrauber organisierte.
Wir haben extra eine spezielle Transportkiste entwickelt, dass die Mumie auch geschützt ist, dass da keine Verunreinigungen hinkommen. Und wir haben sie dann in unser Labor gebracht. Wir haben dort eine Kältekammer, bei der man eben auch entsprechend Temperatur, Luftfeuchtigkeit einstellen kann, damit die Mumie erstmal sozusagen dort sicher liegt und dann auch weiteren Untersuchungen zugeführt werden kann.
Bei der ersten Analyse sahen Albert Zink und seine Kollegen Ähnlichkeiten zu Südtirols berühmtesten Menschen.
Also was auffällt auch, da gibt es auch eine Parallele zu Ötzi, dass sie überwiegend die Haare verloren hat, also sozusagen das äußere Fellkleid. Das ist ja ein Effekt, den man oft sieht bei Toten, die im Wasser, im Eis liegen, dass sozusagen die äußere Hautschicht abgestoßen wird und dadurch fallen dann eben auch die Haare aus.
Die Untersuchungen zeigten, dass das erwachsene Tier im Brustbereich aufgeschnitten wurde, zudem fehlen die inneren Organe. Die Gämse wurde also vermutlich gejagt und aufgebrochen. Warum der Jäger oder die Jägerin vor 400 Jahren die Beute hat liegen lassen, ist unklar.
Wir wollen das natürlich noch weiter untersuchen. Wir wollen auch eine radiologische Untersuchung machen, also mit Computertomographie. Auch vielleicht, um zu verstehen, ob man noch ein Projektil findet, ob man wirklich das belegen kann, dass sie eben gejagt worden ist.
Die Gämse in Bozen, die noch keinen offiziellen Spitznamen hat, wird also die kommenden Jahre weiter, ähnlich wie Ötzi, auf Eis liegen und Forschungsobjekt bleiben. Schließlich ist sie ein ausgezeichnetes Modell, das wichtige Erkenntnisse für die Konservierung von Gletschermumien liefern kann.
Tierischer Ötzi, Michael Stang über den Fund einer 400 Jahre alten Gemsenmumie in Südtirol. Was bleibt bei uns in der Sendung noch? Natürlich die Wissenschaftsmeldung, heute von und mit Magdalena Schmude.
In Norwegen sind 2 Varianten von SARS-CoV-2 aufgetreten, die dort bisher nicht festgestellt worden waren. Die Gesundheitsbehörde FHI untersucht aktuell, ob diese Varianten schneller übertragbar sind, wie der norwegische Rundfunk berichtet. Die eine Variante verbreitete sich in einem Bus mit Senioren, die im September eine Rundreise durch Norwegen gemacht hatten. 36 der 40 Fahrgäste steckten sich an. Dieser Virustyp war zuvor schon in Australien und anderen europäischen Ländern aufgetaucht. Die andere neue Virusvariante trat bisher an 2 Orten in Norwegen auf. In einer Werft in Hyllestad wurden 80 Menschen infiziert. In Trondheim sind mehr als 1000 Personen in Quarantäne, nachdem sich das Virus seit Anfang Oktober von einer Gaststätte aus verbreitet hat. Die Infizierten werden jetzt in einem Forschungsprojekt ein halbes Jahr lang beobachtet. Der Mensch besitzt ein weiteres Paar Speicheldrüsen. Die etwa 4 Zentimeter langen Drüsen sitzen an der Rückseite des Nasenrachenraums. Durch Ausführgänge befeuchten sie vermutlich den Nasenrachen, schreiben Forschende vom Niederländischen Krebsinstitut im Fachmagazin Radiotherapy and Oncology. Sie hatten das paarige Organ durch Zufall entdeckt, als sie Patienten mit einem bildgebenden Verfahren untersuchten, bei dem ein Biomarker Speicheldrüsengewebe anfärbt. Bisher waren die Drüsen nicht aufgefallen, weil sie versteckt liegen und andere bildgebende Verfahren an dieser Stelle zwar Gewebe sichtbar machten, aber nicht dessen Feinstruktur erkennen ließen. Bis zu dem Fund waren bei Menschen 3 große paarige Speicheldrüsen beschrieben. Ein Paar unter der Zunge, eines auf beiden Seiten des Unterkiefers und eines in den Wangen unterhalb des Ohres. Dazu kommen etwa 1000 kleine Drüsen, die in der Schleimhaut im Mund- und Rachenraum verteilt sind. Obwohl ein Studienteilnehmer gestorben ist, sollen die Tests mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca in Brasilien weitergehen. Ein Gremium aus unabhängigen Experten hatte die Fortführung der Studie empfohlen, teilte die Universität Oxford mit, die den Impfstoff in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen entwickelt. Zur Todesursache des Probanden wurden bisher keine Angaben gemacht. Der Fall werde derzeit geprüft. Nach Informationen brasilianischer Medien hatte der junge Mann zur Kontrollgruppe der Studie gehört, die nicht das Impfserum, sondern ein Placebo ohne entsprechende Wirkung verabreicht bekommen hatte. Die Studie mit dem Impfstoff war zuletzt im September unterbrochen worden, um mögliche Nebenwirkungen zu klären, die bei einer Studienteilnehmerin in Großbritannien aufgetreten waren. Auch Affen verstehen Grammatik. Genau wie Menschen und Menschenaffen erkennen sie Regeln in komplexen sprachlichen Konstruktionen und reagieren auf Abweichungen. Das geht aus Experimenten hervor, die Forschende an der Universität Zürich durchgeführt haben. Dabei brachten die Wissenschaftler ihren menschlichen und tierischen Probanden zunächst eine künstliche Grammatik bei, zeigten ihnen also zum Beispiel, dass auf eine gewisse Art von Tönen immer eine bestimmte andere Art von Tönen folgte, auch wenn diese durch andere Tonfolgen getrennt waren. Spielten sie den Tieren anschließend Tonfolgen vor, die dieser Regel nicht entsprachen, reagierten sowohl Schimpansen als auch Weißbüschelaffen mit einer Verhaltensänderung auf den Fehler. Die menschlichen Testpersonen wurden direkt befragt, ob sie eine Sequenz als richtig oder falsch beurteilten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Fähigkeit zur Erkennung solcher Muster sich bereits vor etwa 40 Millionen Jahren entwickelt haben muss, als der gemeinsame Vorfahre von Menschen, Menschenaffen und Affen lebte und damit vor der Entstehung der Sprache, schlussfolgern die Forschenden im Fachjournal Science Advances.
Und das waren unsere Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 22. Oktober. Karl Jansky und das Radiorauschen der Milchstraße. Vor 115 Jahren kam in Oklahoma Karl Gute Jansky zur Welt. Er studierte Physik und nahm 1928 im Alter von knapp 23 Jahren eine Stelle bei den Bell Telephone Labs in New Jersey an. Dort sollte er untersuchen, wie die Atmosphäre den Kurzwellenfunkverkehr stört. Er baute eine drehbare Richtantenne und entdeckte, dass vor allem Gewitterblitze für das Rauschen im Funkverkehr sorgen. Eine weitere Störquelle aber wanderte über den Himmel und stand alle 23 Stunden und 56 Minuten genau an derselben Stelle. Das entspricht der Rotationsdauer der Erde und deutet auf eine Quelle im Kosmos. Wie sich zeigte, kam das Rauschen aus dem Zentrum der Milchstraße im Sternbild Schütze. 1933 veröffentlichte Karl Jansky in den Berichten des Instituts für Radioingenieure den Aufsatz »Elektrische Störungen offenbar extraterrestrischen Ursprungs«. Das war der Anfang der Radioastronomie, blieb aber ohne Folgen. Das Unternehmen hatte kein Interesse an der Erforschung des Alls und viele Astronomen erfassten das Potenzial dieser Entdeckung nicht. Erst 4 Jahre später führte der Nachrichtentechniker Grote Reber die Arbeit mit systematischen Himmelsbeobachtungen fort. Karl Jansky starb 1950 im Alter von nur 44 Jahren. Beobachtungen der Radiostrahlung von Gaswolken, Pulsaren, schwarzen Löchern, Galaxien und anderen Objekten sind längst unverzichtbar. Die Einheit, um die Stärke einer Radioquelle anzugeben, heißt Jansky.
Corona-Jahr gleich Fahrradjahr. Wirtschaft und Gesellschaft geht der Frage nach, wie die Branche dem Winter entgegenradelt. Alles um 17.05 Uhr. Auch die Frage mehr Hilfen für Selbstständige und Gastronomie. Was sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier? Was sagen die Wirtschaftsverbände? Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.